Ja, ihr Todesmutigen, dass ihr heute Morgen gekommen seid. Ganz toll. Immer schön, wenn man nochmal eingeladen wird. Ne? Also einmal eingeladen werden ist keine Kunst. Wieder eingeladen werden, das ist die Kunst. Halleluja. Ich soll euch grüßen von Vaters Haus in Magdeburg, insbesondere von meiner Frau. Und ich bin prophetisch ermutigt worden, das zu predigen, was mir seit Wochen auf dem Herzen ist, was ich in einigen Gemeinden gepredigt habe. Und ich glaube, dass das biblisch ist. Ich kriege eine Rückkopplung. Ich glaube, dass das biblisch ist, weil die Bibel sagt in der Offenbarung, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt also Botschaften für Gemeinden. Und ich glaube, das ist so eine. In meiner kurzen Zeit der Nachfolge habe ich drei verschiedene Phasen ausfindig gemacht. Vielleicht waren es noch mehr, aber drei waren wirklich signifikant, wie Gott angefangen hat, Dinge zu offenbaren, und das ging durch viele Gemeinden dann parallel. Das war am Anfang in der Bibelschulzeit, als wir plötzlich entdeckten, dass im Epheser 4 geschrieben steht, etwas vom fünffachen Amt, Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten. Und wir haben unsere Lehrer damals gefragt und haben gesagt, gibt es das denn heute noch? Und wir waren ja alle angetreten, Pastoren zu werden, aber wir wussten schon, das sind nicht alles Pastoren, das sind verschiedene Berufungsschwerpunkte. Und da gab es einen Typ, der hieß Reinhard Bonnke, ich weiß nicht, ob ihr den mal gehört habt, der hat dann plötzlich gesagt, ich bin zwar Pastor vom Dienst her, aber meine Berufung ist, ich bin Evangelist. Und dann kriegt man so Mut und haben dann gesagt, haben wir dann auch noch Propheten und Apostel? Und dann haben wir Bruder Olonska damals gefragt, unseren Apostel, ob das heute noch gibt. Und dann sagt er, ja, es gibt es noch. Ich sage, warum nennen wir die dann nicht so? Naja, wen nennen sie doch? Naja, wen nennen wir denn Apostel? Ja, immer wenn sie gestorben sind. Und da habe ich, und da kommt so ein bisschen was zum Ausdruck, was wir damals missverstanden haben, glaube ich. Wir haben gedacht, ein Apostel, das ist so ein Typ, vor dem man vor Ehrfurcht hinfallen muss. Und die Schrift sagt eigentlich was anderes. Die Schrift sagt, der Größte unter euch soll, also übrigens, heute Morgen dürft ihr mitdenken. Ich habe auch nichts dagegen, wenn ihr ab und zu Halleluja oder Amen sagt. Wenn ihr Amen sagt, höre ich nicht auf, macht keine Angst. Wir haben da eine Vorstellung gehabt, dass ein Apostel irgendwie so was wie so eine spirituelle Majestät ist. Und Paulus beschreibt das ganz anders. Er sagt, ich bin derjenige, der hingeht und der ist wie jemand, wie die Fußmatte, der Nationen dient. Und dann gab es Konferenzen, weiß ich noch, die haben das fünffache Amt gehabt und dann wurden die einzelnen Ämter durchdekliniert und so. Und ich fand das teilweise nicht so in dem Sinne, was ich spürte, wo irgendwie Gott hin wollte, weil in der Bibel steht geschrieben, in Epheser 4, dass Gott diese Ämter gesetzt hat, eigentlich, dass die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Die sind nicht dafür da, dass sie sich selbst weihen, sondern die sind dafür da, dass wir miteinander mehr in das hineinkommen, wozu Gott uns ursprünglich berufen hat. Seid ihr mit mir? Und dann gab es eine zweite Welle aus meiner Wahrnehmung, die bestimmt schon 20 Jahre, auch länger schon. Ich habe 1991 auf der Neuen Mühle, damals ist so eine Freizeitstätte, eine Vaterherzschule gemacht. Wir entdeckten das Vaterherz Gottes. Und da gibt es eine ganze Bewegung. Mein Freund Matthias Hoffmann rennt immer mit seinem roten Herzen rum. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gesehen habt. Es ist insbesondere für Deutschland total wichtig, dass wir die Vaterherzbotschaft verstehen, weil durch die Hitlerzeit natürlich Vaterschaft völlig zerstört war in Deutschland. Und viele, viele Probleme entstanden durch die Vaterlosigkeit. Und als die Christen anfingen zu entdecken, dass Gott uns lieb hat, dass er unser Vater im Himmel ist, da ist viel Seelsorge geschehen und Menschen wurden verändert und Menschen ging es viel, viel besser. Die Botschaft ist sehr wichtig und sehr gut. Nur das Wort Vater ist ja ein komisches Wort. Eigentlich kann man das alleine gar nicht stehen lassen. Weil wenn man sagt, der ist Vater, dann fragt man von wem oder von was. Man kann auch Vater eines Gedankenseins. Und natürlich wissen wir die Antwort, er ist Vater von Töchtern und Söhnen. Und da bricht etwas auf, jetzt läuft es gerade, dass Leute anfangen, darüber nachzudenken, was heißt das eigentlich, Sohn zu sein? Was heißt das, Tochter zu sein? Ich meine jetzt nicht Kind Gottes. Ich denke mal, die meisten hier wissen, dass sie Kinder Gottes sind. Die Bibel sagt, denen, die ihn aufnahmen, dem ihnen gab er das Recht, da steht sogar Vollmacht, Gottes Kinder zu heißen. Habe ich hier ein paar Gotteskinder? Wer weiß, dass er Gottes Kind ist? Halleluja. Wenn du die Hand jetzt nicht oben hast, komm nachher zu mir. dann können wir darüber reden, wie du heute noch Gottes Kind werden kannst. Kann man heute noch Gottes Kind werden? Ist das gut, Gottes Kind zu werden? Was meint ihr? Also hör mal, für dich, wenn du das nicht weißt, komm mal nachher zu mir, ich erkläre dir das, oder zum Günther. Das ist total wichtig. Also die Frage, ob man Kind ist oder Sohn ist, impliziert die Frage, Kind von wem? Kind, wer ist, wo komme ich her? Und wenn ich Vater höre, ist die Frage drin, Vater von was? Von Kindern. So, da ist etwas im Gange. Und die dritte Bewegung, die in den letzten paar Jahren noch nicht so lange aufgekommen ist, die möchte ich mal so rumkristallisieren und das Buch, was Keith Warrington geschrieben hat, Das Reich Gottes. Geschwister, es gibt einen Unterschied zwischen der Lehre der Gemeinde und der Lehre des Reiches Gottes. Das ist kein Widerspruch, es sind nur zwei verschiedene Schwerpunkte. Und wir beten, wir haben es gerade gesungen, dein Reich komme. Das Reich Gottes ist nicht unbedingt das, was wir denken, dass Leute hier in die Gemeinde kommen. Schaut mal lieber, der liebe Herr Jesus, der hat mal geheilt und 10 Leute wurden geheilt, einer kam zurück. Das heißt, 9 Leute sind mit einer Erfahrung des Reiches Gottes nach Hause gegangen, waren geheilt, aber einer kam ins Reich Gottes. Und ich habe das auch schon so oft erlebt, dass ich mit Leuten gesprochen habe, manche haben ihr Leben Jesus gegeben, die sind nie in die Gemeinde gekommen. Das Reich Gottes ist etwas, wo man sieht, das hat was mit Einfluss zu tun, wo eine Möglichkeit eröffnet wird, dass Menschen dann irgendwann auch in die Familie Gottes, in die Gemeinde kommen. Aber die Bibel sagt nicht, wir sollen hingehen und verkündigen, kommt alle in die Gemeinde. Sondern die Bibel sagt, wir sollen hingehen und verkündigen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das Himmelreich Gottes ist nahe herbeigekommen. Damit eröffnen wir den Zugang zu dem, was nachher kommen soll. Jetzt sagt ihr vielleicht, ist das Haarspalterei, aber ich finde das gar nicht so unwichtig, weil manche Leute sind frustriert, die machen keine Freimission mehr, weil sie sagen, ja, die kommt doch nicht in die Gemeinde. Das ist leider in Ostdeutschland meine Erfahrung. Ich habe ja auch im Westen schon Gemeinden gebaut und da war das leichter. Aber es ist auch nicht mein Job, die Leute in die Gemeinde zu ziehen, sondern es ist so, dass Jesus sagt, ich will meine Gemeinde bauen und ich soll hingehen zu verkünden, überall, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Ob die dann in die Gemeinde kommen, ist ein zweiter Schritt. Ich wünsche mir das natürlich von Herzen. Ich will unbedingt Gemeinde. Ich glaube an Gemeinde von ganzem Herzen, Geschwister. Ich glaube, das ist die Familie Gottes. Und diese drei Bewegungen, habe ich gedacht, die hat Gott einfach so geschenkt. Das war halt ein Erlebnis in meinem Leben. Und in den letzten 2, 3 Jahren fällt mir auf, Gott möchte, schiebt diese Botschaften übereinander. Und die gehören zusammen. Und du kannst sie auch nur miteinander verstehen. Und ich möchte euch das heute Morgen aufschließen und hoffe, ich habe euch mit meiner Einleitung ein bisschen neugierig gemacht. Hat einer eine Bibel dabei? Falls du keine Bibel mit hast, finde irgendwo einen Christen und guck bei dem mit rein. Kleine Spitze. Ich möchte euch nämlich mal an den ganzen Anfang zurückführen. Und ich habe entdeckt, dass diese Lehre vom Reich Gottes im Grunde genommen am Anfang der Bibel schon vorhanden ist. Im ersten Buch Mose. Ihr wisst, Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, heißt es dort. Ich lese mal 1. Mose 1,26. Lass uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bild Gottes schuf er ihn als Mann und Frau. Das ist eine schlechte Übersetzung. Man müsste eigentlich sagen männlich und weiblich. Was interessant ist, weil nur wenn männlich und weiblich zusammenkommt, erfüllt sich der Befehl, und Gott segnete sie und Gott sprach, seid furchtbar, steht da nicht, seid fruchtbar und mehrt euch. Das kriegen nämlich keine Männer Männer und keine Frauen Frauen hin. Das kriegen nur Männer und Frauen hin. Ich will jetzt nicht weiter in das Thema. Füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und so weiter. Zu Deutsch, Gott sagt hier, kommt so zusammen, dass ihr Söhne und Töchter hervorbringt. Und in dem Einswerden habt ihr eine Autorität, über diese Erde zu herrschen. Jetzt haben wir ja viel darüber gehört, dass der Mensch ja Herrschaft über die Erde hat und so fort. Aber denkt, was ich vorhin gesagt habe. Wie definiert Jesus richtige Herrschaft? Der Größte unter euch soll? So, was hörst du, wenn du das liest? Hörst du, wir sollen die Umwelt versauen? Oder hörst du, wir sind verantwortlich, dieser Natur, dieser Schöpfung mitzudienen, damit alle Pflanzen, Menschen, Tiere, alles, was Gott geschaffen hat, dahin kommt, wozu Gott sie geschaffen hat. Also wenn du Herrschen hörst, was geht da bei dir ab? Das ist eine wichtige Frage. Hörst du bei Herrschen oder hörst du bei Herrschen, ich bin in die Verantwortung gerufen? Merkt ihr, das ist ein Unterschied? Und ich finde, was hier beschrieben ist, das ist so global, das ist so generalistisch, dass ich hier drin die Beschreibung finde, was ich sagen würde, das ist die Vorschattung von den Gedanken Gottes über das Reich Gottes. Es geht über die ganze Erde. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, nicht nur im Himmel, sondern hier, wo wir sind. Wir sind eingesetzt von Gott, über diese Erde, oder sag ich mal andersrum jetzt, dieser Erde zu dienen. Jetzt bin ich kein Naturkunde-Guru oder sowas, missversteht mich da nicht. Es hat was mit dem zu tun, dass Gott durch uns etwas tun will. Nicht, wir sollen das nicht unabhängig tun. Und wenn man jetzt eine Seite weiterblättert, in 1. Mose 2, da findest du etwas ganz anderes. Da wird nochmal die Schöpfung beschrieben von Mann und Frau. Und dann heißt es, und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden im Osten und setzte dorthin den Menschen, den er gebildet hat. Und jetzt Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten, ihn zu bebauen und zu bewahren. Geschwister, merkt ihr, dass das hier ganz andere Imperative sind? Der erste Imperativ war herrschen. Hier ist der Imperativ bebauen und bewahren. Merkt ihr, das ist ein ganz großer Unterschied. Das widerspricht sich nicht, aber als ich das in dem Lichte sah, wie ich es euch gerade erzählt habe, da habe ich gedacht, bebauen und bewahren, Geschwister, das klingt doch wie... Plötzlich kam das so in meinem Geist hoch, weide meine Lämmer, hüte meine Schafe. Plötzlich sah ich den Auftrag, den Pastoralauftrag, zu bebauen und zu bewahren. Plötzlich sah ich, das ist Gemeinde. Die Gemeinde ist hier nicht dafür da, dass du den Stuhl warm hältst. Wusstest du das? Die Gemeinde ist dafür da, dass du hier zugerüstet wirst. Wozu? Siehst du? Und da spielt das zusammen. Wer in der Gemeinde hochgepäppelt wird, durch die Apostel, Propheten, Hirten, Lehrer, Evangelisten, durch die Handreichung, die wir untereinander tun, da werden wir bebaut und bewahrt. Aber nicht, dass wir abgeschottet sind. Sondern dann sagt Jesus zu uns, so, und jetzt seid ihr schön ernährt, ihr seid geistlich fit, jetzt geht mal hin in alle Welt und was sollen wir verkündigen? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und wie geht das weiter? Wenn das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, ja, dann verkünden wir da eben so ein bisschen. No. Da steht geschrieben, verkündigt den Armen das Evangelium, verkündigt den Gefangenen, dass die Gefängnistüren aufgehen, verkündigt den Blinden, dass sie sehen, verkündigt, weckt Tote auf, heilt die Kranken, treibt Dämonen aus. Wozu sind die auch da, außer sie auszutreiben? Jetzt mal ehrlich, wozu sind Dämonen da? Also das heißt, das Reich Gottes hat Auswirkungen. Ja, wo soll ich die Power denn herkriegen? Naja, Gott hat gesagt am Anfang, ihr sollt über die ganze Schöpfung, was? Herrschen. Vielleicht klingt das total fremd für dich, aber wenn du das mal an dich ranlässt und darüber nachdenkst und das durchkaust geistlich so, wie so ein Wiederkäuer, der darüber nachdenkt und sagt, wo steht das alles in der Schrift? Der wird plötzlich fündig werden und der wird Kraft bekommen. Geschwister, ich habe Gott oft gefragt, was kann man bloß machen, um in Ostdeutschland Menschen zu Jesus zu führen? Und ich glaube, eine Sache, wo auch Ostdeutsche darauf reagieren, ist, wenn Kranke gesund werden, wenn Dämonen ausfahren, wenn Armen das Evangelium verkündigt wird, wenn blinde Augen aufgehen. Kann ich mal ein verstohlenes Amen hören hier? Oder? Seid ihr noch da? Ihr seid so still, ist ungewohnt für mich. I normally preach in African churches and then I have some hallelujahs and some praise the Lord. Good to have you here, my brother. Hallelujah. Jetzt wisst ihr natürlich, der Sündenfall hat das alles kaputt gemacht. Aber ich habe gute Nachricht. Jesus ist gekommen. Und weißt du, was der hingekriegt hat? Das, was der Sündenfall kaputt gemacht hat, dafür hat er am Kreuz bezahlt. Glaubt ihr das?
Ja.
Halleluja. Das heißt, Jesus macht das wieder gut. Nimm nur ein Vers in 1. Korinther 15, Vers 22. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht. Halleluja. Habe ich hier irgendjemand, der in Christus ist? Dann seid ihr doch lebendig gemacht worden. Kick mal deinen Nachbarn und sag, der predigt heute nur für dich. Ihr seid doch lebendig gemacht worden durch Jesus, oder nicht? Ist hier irgendjemand in Jesus? Glory. Come on. Ihr seid lebendig gemacht worden. Das heißt, ihr könnt zurückkommen an das, was Gott ursprünglich mal wollte. Das finde ich gut. Weil das bedeutet doch, dass ich unter Umständen mit demselben Auftrag ausgerüstet loslaufen darf. Weil Jesus hat das wieder in Ordnung gebracht. Da gibt es einen Vers, und Geschwister, ich scheue mich fast, den zu lesen. Schnallt euch lieber an. Da fallt ihr vom Stuhl, das steht in Römer 5. Der ist unglaublich, der Vers. Seid ihr bereit? Okay. In Römer 5, Vers 17 steht geschrieben, denn wenn durch die Übertretung des einen, das ist der erste Adam, der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben, im Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Zweiter Adam. Geschwister, hier steht herrschen. Habt ihr mich heute Morgen schon mal was über herrschen sagen hören? Aha. Merkt ihr, da gibt es einen Bogen, da gibt es eine Parallele. Das heißt, wenn wir in Christus sind, werden wir in dieselbe Beziehung oder vielleicht sogar noch eine bessere Beziehung gesetzt, wie Adam hatte. Das heißt, in dem Moment, wo wir dem inne werden, das hat ja nichts damit zu tun, dass wir rumrödeln. Kennt ihr das Wort rödeln? Also, ich komme ja aus Norddeutschland, ich konnte auch Plattdeutsch schnacken. Wenn einer rödelt, dann macht er viel Aufstand. Ja? Da kommt noch nichts mehr raus, heiße Luft. Rödeln heißt irgendwie Action. Es geschieht nicht durch Rödeln. Puh, Halleluja. Also du musst nicht so lange fasten, bis du so dünn, dass du in der Dusche hin und her laufen musst, um nass zu werden. Es geschieht nicht durch Action. Es hat was damit zu tun, dass du begreifst, wer du in Christus Jesus bist. Wenn du begreifst, ich bin ein Kind Gottes, dann gehört dazu, dass du Vollmacht bekommst. Halleluja. Wir haben das prophetisch angekündigt gekriegt. Es geht heute Morgen um diese Verwebung. Jesus Christus ist so heftig, dass er mal in einer Auseinandersetzung sagt, ich sage euch, ihr seid Götter. Habt ihr das mal gelesen? Ich kann mir vorstellen, die Pharisäer, die das gehört hatten, die haben einen Stein in der Hand gehabt. Aber sie konnten ihn nicht steinigen, weil Jesus zitiert einen Psalm, nämlich den Psalm 82, Vers 6. Da steht das. Ich sage euch, ihr seid Götter. Moment mal, was meint er? Wir setzen jetzt den Vater ab und setzen Günther ein? Oder wie war das gemeint? Günther, du wirst jetzt Gott Vater und Gott schaffen wir ab, oder was? Das ist doch nicht gemeint. Gemeint ist, Jesus will uns klar machen, wir sind göttlichen Geschlechts. Wir müssen wissen, wer wir in Christus sind. Wir müssen so mit Christus verwoben sein, wenn ich das Bild mal gebrauchen darf, dass das gar keinen Unterschied mehr gibt zwischen seinem und meinem Denken. Oh, Pastor, jetzt drehst du aber auf, ja? Und ich sag's nochmal, Geschwister, es hat nichts damit zu tun, dass ihr jetzt 50 Mal nach Rom pilgern müsst oder 30 Kerzen oder 5 Ave Marias oder 10 Mal in den Jesuspunkt kommen müsst. Das hat damit nichts zu tun, sondern Jesus sagt selbst in Matthäus 11, Vers 27, alles ist mir von meinem Vater gegeben, niemand erkennt den Sohn als nur der Vater und niemand erkennt den Vater als nur der Sohn und der, welchen der Sohn es offenbaren will. Das heißt, du weißt nur, was für eine Autorität in dem Kindsein Gottes liegt, per Offenbarung. Das ist wie bei der Wiedergeburt. Woher weißt du, dass du wiedergeboren bist? Hast du dafür große Übungen gemacht? 3 Tage auf dem Kopf gestanden, mit den Füßen gewackelt? Nein. Wie ist es passiert? Durch Glauben, selbstverständlich. Gnade, selbstverständlich. Woher weißt du, dass du Gottes Kind bist? Der Heilige Geist hat es dir gesagt, ne? Hast du dafür irgendwas gemacht? Hast du das erwartet, dass das passieren könnte? Plötzlich wusstest du es, oder nicht? manche haben ja einen Moment Bekehrungserfahrung, das war bei mir dramatisch. Die Autorität Gottes hat mich zum Klabbern gebracht, so viel Power war, Gottes war über mir. Andere erleben das in Tagen und Wochen und plötzlich wissen sie, vorher haben sie gehofft und jetzt wissen sie, ich bin Gottes Kind. Wer weiß, ich frage nochmal, wer weiß, dass er Gottes Kind ist? Gottes Geist gibt deinem Geist Zeugnis, da kannst du doch nichts zu machen. Du kannst das wegwischen, du kannst Unglauben ansetzen, du kannst künstlich weglaufen, aber eigentlich geht das nicht. Du weißt, dass du weißt, dass du weißt. Wenn man morgens um zwei einen nassen Eimer Wasser dir ins Gesicht spritzen würde und würde dich so wecken und würde sagen, weißt du, dass du Gottes Kind bist, dann ruft es in deinem Geist, ja, ich bin Gottes Kind, ich kann gar nicht anders. Amen. So, und das, dieser Zustand, das ist die Basis, da fangen wir an. Der entwickelt sich weiter und Gott möchte, dass wir lernen, wie wir uns im Hause Gottes benehmen. Jesus hat gesagt, Jungs, pass mal auf, ich gehe erst bald zum Vater, aber habt keine Angst, ich lasse euch hier nicht alleine zurück. Ich lasse euch nicht verwaist zurück, ich möchte nicht, dass ihr Waisenkinder seid, sondern ich sende euch den Heiligen Geist. Und dieser Heilige Geist, der in uns hineinkommt, was macht der? Ist das ein Geist der Angst? Nicht. Was macht dieser Geist? Der ruft in uns. Was ruft er denn? Bitte, du weißt das ja. Ja, gut, immer gut, wenn es ein paar Leute gibt, die Bibel lesen. Also Bibel lesen lohnt sich, ne? Come on. Warum ruft er nicht irgendwas anderes? Weil Gott offensichtlich Jesus gesandt hat, um uns zu zeigen, wie wir mit Gott zusammenleben sollen, nämlich als Söhne und Töchter. Und er möchte eine Familie, Vater und Kinder. Jetzt sagst du, ja, bei Jesus ist es doch völlig klar. Moment mal, habt ihr mal gelesen, dass in Hebräer 2 geschrieben steht, Hebräer 2, Vers 10, denn es geziemte ihm um deswillen alle Dinge und durch den alle Dinge sind, indem er viele Söhne zur Herrlichkeit führte. Wer sind viele Söhne? Hallo? Habe ich hier irgendwo im Raum viele Söhne? Ihr wisst, in der Bibel ist das Söhne, das die Mädels mit drin, ne? Also Söhne und Töchter. Brauche ich jetzt nicht diskutieren, das wisst ihr schon. Ihr habt einen guten Bibelpastor hier, der weiß das. Söhne und Töchter heißt wir. Was soll er mit denen machen? Die soll er zur Herrlichkeit führen. Jesus heißt mal, es ist von ihm geschrieben, dass er der Erstgeborene ist von vielen Söhnen. Das heißt zu Deutsch, hier sitzen Leute, die hineinwachsen sollen in die Sohnschaft, also männlich und weiblich jetzt, das ist nicht geschlechtlich gemeint. Geschwister, es ist wichtig, dass wir das verstehen. Die meisten Menschen, die hier aufgewachsen sind, die haben natürlich ein griechisch-römisches Denken und haben keine Ahnung davon, wenn im Galaterbrief, besonders im 4. Kapitel, über Adoption geschrieben steht. Die biblische Adoption ist eine andere wie die europäische Adoption, die römisch-griechische Adoption. Wenn ich jemanden adoptiere, also nehmen wir mal an, ich möchte dich in meine Familie aufnehmen, dann gehe ich zu unserem Amt und sage, das soll jetzt meine Tochter sein. Und dann ist sie adoptiert. Dann kommt sie als Fremde quasi in meine Familie. So denken wir. Das ist aber nicht hebräisches Denken. Beim hebräischen Denken ist das so, ein Vater hat mehrere Kinder und die wachsen heran. Und dann kommt der Tag, wo der Vater meistens den Erstgeborenen nimmt und bringt ihn ins Stadttor, wo damals die Jurisdiktion war, da saßen die Ältesten, da saßen also die Stadtversammlung. Und dann sagte der Vater, liebe Leute, hört mir alle zu, dies ist mein Sohn und heute adoptiere ich den. Wir würden denken, wieso, der gehört doch schon zur Familie. Aber das Wort im Hebräisch Denken ist ganz was anderes. Das Wort im hebräischen Denken bedeutet, heute setze ich ihn ein in die Vollmacht, mein Sohn zu sein. Ab heute hat der Prokurer, ab heute gilt sein Wort genau wie mein Wort gilt. Er kann uns die Hütte unterm Hintern verkaufen. Jetzt macht plötzlich das Gleichnis vom verlorenen Sohn für euch Sinn. brauche ich euch jetzt nicht groß erzählen, aber da gibt es einen älteren Bruder, der ist auf dem Acker und ist wütend. Vater kommt raus und sagt zu ihm, Junge, komm rein, wir haben Party, dein Bruder ist wieder da. Und der ist knatterig und sagt, ich rödel hier die ganze Zeit rum, da haben wir diese gerödelten Christen. Ich rödel hier die ganze Zeit rum und du hast mir noch nie ein Böckchen gegeben, dass ich mal eine Party feiern kann. Und was antwortet Vater? Junge, weißt du nicht, alles was? Mein ist es dein. Hammer. Wie ist es früher, als ich noch nicht in die Reife gekommen war, das zu verstehen, da habe ich habe das gehört wie so einen spirituellen Selbstbedienungsladen. Wow, alles was Gott gehört, gehört mir. Heute höre ich das nicht mehr. Heute höre ich Verantwortung. Guck mal, der Junge lebt bei Papa und rafft nicht, wer er ist. Er hat Autorität über das ganze Haus, aber er weiß es nicht, weil er keine Beziehung zu Vater hat. Und deshalb denkt er, er kann nicht mal ein Böckchen nehmen, um eine Party zu feiern. Zu Deutsch, er lebte in Vaters Haus, er kannte aber nicht die Gepflogenheiten des Hauses Gottes. Geschwister, wenn wir wirklich Söhne und Töchter werden wollen, die Vollmacht bekommen, dann dürfen wir keine Kinder sein, die im Sandkasten spielen, sondern dann müssen wir Verantwortung für das Reich Gottes übernehmen. Denk doch mal, Jesus Christus hat bis zu seinem 30. Lebensjahr keine Wunder gemacht. Dann geht er zu Johannes, seinem Cousin, und lässt sich taufen. War Jesus der Sohn Gottes vor der Taufe? Was meint ihr? Absolut. Er ist übernatürlich empfangen worden und so fort. Ich glaube, ich brauche das nicht die Weihnachtsgeschichte erzählen hier. Aber dann passiert etwas. Jesus kommt aus dem Wasser. Und was passiert? Der Heilige Geist kommt. Und was sagt die Stimme vom Himmel? Dies ist mein geliebter Sohn. Vor der gesamten Schöpfung erklärt der Vater, das ist mein Erstgeborener. Und von dem Moment an, geht nochmal in die Wüste, wird noch getestet, alles. Aber von dem Moment an geschieht das Reich Gottes durch Jesus. Philippus kommt später mal zu ihm und ist ganz aus dem Häuschen und sagt, oh Jesus, wenn du uns den Vater zeigen würdest, das wäre total cool. Und Jesus ist total frustriert und sagt, Philippus, so lange bin ich bei euch und du hast das Reich Gottes nicht gesehen? Wenn du nicht glaubst, dass ich von Gott bin, was sagt Jesus dann? Merkwürdige Argumentation. Er sagt, dann glaube doch um der Werke willen, die ich tue. Denn niemand kann das tun, außer Gott mit ihm. Sagen die Pharisäer sogar. Das heißt, das Sichtbarwerden des Reich Gottes in das, was wir Zeichen und Wunder nennen, ist für Gott ja Alltag. Für Gott ist das ja ganz normal. Er sprach immer und es geschah. Wie kriege ich das in mein Denken rein? Das Reich Gottes besteht nicht aus Essen und Trinken, Geschwister, obwohl ich mich auf die Suppe freue. Unsere Waffen sind nicht fleischlich, Geschwister. Unsere Waffen sind mächtig in Gott. Du kannst mit dem Knüppel keinen Dämonen austreiben. Aber mit dem Bewusstsein, wer du bist in Christus, da kommst du in die Synagoge und die fangen schon an zu manifestieren, weil sie deine Gegenwart spüren. Weil die wissen, du weißt, wer du bist. Geschwister, das ist so existenziell. Ich weiß noch, ich war mal im Reisedienst, hatte morgens gepredigt in einer Gemeinde und wir hatten uns verabredet, dass wir nachmittags noch im Nachbarort auch noch einen Gottesdienst haben. Also fuhren wir mit dem Auto, so 3-4 Leute, zu diesem Nachbarort. Und während der Fahrt, die war ein bisschen länger, hat der Fahrer das Radio angemacht. Und in den Nachrichten, die da kamen, kam damals gerade diese Botschaft, dass Japan heimgesucht worden ist von einer fürchterlichen Tsunamiwelle. Wer kann sich doch noch daran erinnern? Und die Stimmung im Auto war eigentlich gut. Wir freuten uns auf den Gottesdienst. Und jetzt kam diese Botschaft und dass das Atomkraftwerk da plattgegangen ist und so fort. Und die Diskussion im Auto sorgte dafür, dass die Stimmung immer weiter runterging. Oh nein, das ist ja für Millionen von Jahren verstrahlt. Da können weder Menschen und dann die Fische alles. Und das war alles so ganz schlimm. Und das gipfelte für mich in der Frage, die dann einer stellte, warum hat Gott das zugelassen mit dem Tsunami? Und irgendwas in mir rebellierte. Mir schwoll der Kamm. Und ich habe gesagt, warum haben wir das zugelassen? Und in dem Moment, wo das raus war, habe ich gedacht, oh Mist, jetzt kommt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Sie kam. Der Bruder, völlig konsterniert, sagt zu mir, ja, was hätten wir dann da machen sollen? Und ich wusste jetzt auch nicht so schnell, was ich sagen soll. Ich hätte ja sagen können, okay, wo steht in der Bibel, dass wir Atomkraftwerke bauen sollen? Aber ich wollte jetzt nicht politisch werden. Also habe ich gesagt, okay, Geschwister, mal ganz ehrlich, was hätte Jesus getan? Wenn Jesus am Strand von Fukushima gestanden wäre und da kommt diese Wahnsinnswelle, was hätte er zu seinen Jüngern gesagt? Jungs, schnell auf zum Fujiyama, schnell hoch, den Berg hoch, da kommt eine Welle. Was schlägst du vor, was hat Jesus gesagt? Jesus hätte Stopp gesagt. Warum? Die ganze Schöpfung untertan machen? Seht ihr den Bogen? Was hat Jesus mit Stürmen gemacht? Er hat die geboten. Ich stelle mir Jesus am Strand von Fukushima vor und da kommt die Welle und er weiß, da gehen Menschen, wirklich Hunderte drauf und das wird viele, viele Not entstehen. Er hätte gesagt, Ruhe! Wer glaubt das? Wem hat Gott noch gleich die Erde untertan gemacht? Geschwister, unser Problem ist, dass wir das nicht mal denken. Und wenn wir das nicht denken, werden wir es nicht tun. Und selbst wenn wir es tun, wird es ein Knallplätzchen sein. Weil wir nicht wissen um diese Autorität. Wir wissen gar nicht, wo die herkommt. Kann ich euch ein bisschen nachdenklich machen? Ich sage es nochmal, es geht nicht, dass du hier rumrödelst. Es geht darum, dass du etwas an dich heranlässt, eine Offenbarung an dich heranlässt, dass du verstehst, Gott möchte nicht nur Babys haben, sondern Söhne. Babys, meine Frau ist Tagesmutti. Es ist erstaunlich, wir haben 5 Schaufeln in der Sandkiste, eine blaue, eine rote, eine grüne. Aber wenn die sich, die wollen alle die rote gleichzeitig. Und dann schmeißen die sich mit Sand. Und Gott guckt in unsere Gemeinden und wir haben nichts Besseres zu tun, als Christen uns gegenseitig zu verunglimpfen, uns die Schaufeln auf den Kopf zu hauen und Gott redet von der ganzen Erde beherrschen. Geschwister, wenn Gott über Herrschen redet, beginnt das bei Selbstbeherrschung. Hallo, rede ich hier zu irgendjemand? Bitte, ihr müsst mich ab und zu ermutigen, ich habe sonst Angst, das Schwarzbrot verstopft euren Verdauungsorgan hier. Halleluja. Sag doch mal Halleluja, das hilft immer. Du, der dich bis hierhin geführt hat, der deinen Glauben angefangen hat, der will ihn auch vollenden. Hab keine Angst. Hab keine Angst. Aber lass das mal ran an dich. Lass das mal ran an dich. Gott hat nicht vor, dich nur Kind Gottes sein zu lassen. Das ist dein Freischein im Himmel. Halleluja. Aber das reicht nicht, um die Erde zu beherrschen. Er braucht Söhne und Töchter. Jetzt wisst ihr übrigens, warum der Weihnachtstext so heißt. Ach, ihr liebt das, jetzt gehen wir wieder auf Weihnachten zu, dann freuen wir uns alle an Jesaja 9. Halleluja. Und dann singen wir das und sagen das immer so schön. Ach, wir lieben es, das Jahr. Ein Kind ist uns geboren. Das Dumme ist, der Text geht weiter. Wie geht das weiter? Und ein Sohn ist uns gegeben. Und wie geht es dann weiter? Und die Herrschaft, die liegt nicht auf dem Baby, die liegt nicht auf dem Kind. Die liegt auf dem Sohn. Die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Sind hier ein paar Söhne und Töchter oder zumindest Leute, die solches werden wollen? Die Bibel sagt, wir sollen predigen, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Die Leute haben kein Verständnis, was Buße bedeutet. Buße wird komischerweise übersetzt als Sinnesänderung und wird so dargestellt. Also wenn einer Buße tut, er geht da in eine Richtung und dann heißt es, tut Buße. Das heißt, er merkt, er ist in der falschen Richtung, dreht sich um und geht in die andere Richtung. Habt ihr das so mal erklärt bekommen? Ist auch nicht grundsätzlich falsch, aber das ist komisch. Das Wort Buße im Griechischen heißt Metanoia. Noia ist Nous, also Denken, Verstand. To know kommt daher. Und Meta, das griechische Wort Meta, übersetzen wir normalerweise mit darüber. Das gibt eine Ebene und eine Meta-Ebene, richtig? Das Wort Meta, also normalerweise wird es mit darüber übersetzt. Das heißt, wenn der Ruf kommt, tut Buße, müsste man nicht übersetzen, denkt um, sondern man müsste übersetzen, denkt höher. Seid ihr mit mir? Das heißt, umdenken reicht nicht. Wir müssen höher denken. Das heißt, wir müssen Gott mit in das Denken reinnehmen. So, ich bin bei Aldi an der Kasse. Die Kassiererin hat einen Schnupfen. Normalerweise braucht die 3 Tage mit einem Grog oder was ihr immer so nehmt oder mit einem Wadenwinkel, dass die von ihrer Krankheit runterkommt. Das sind die Regeln dieser Welt. Aber ich bin ja ein Vertreter des Reiches Gottes. Warum sage ich ihr nicht, ach, darf ich Ihnen eben die Hände auflegen, dass es wieder besser wird mit Ihnen? Hallo? Warum nicht? Warum mache ich das nicht? Geniere ich mich? Geniere ich mich für das Reich Gottes? Ist das schlecht, wenn es ihr besser geht? Habe ich Angst vor der Schlange hinter der Kasse? Will ich sie nicht genieren oder bloßstellen? Habe ich Angst, dass nichts passiert? Was sind da alles für Gedanken? Denn ich weiß, ich bin im Reich Gottes. Das wird ja noch extremer, wenn ich ins Krankenhaus gerufen werde und da ist jemand im Endstadium Krebs. Die Ärzte sagen alle, kann man nichts mehr machen. Ich besuche den so oder so. Ob der geheilt wird oder nicht, ich besuche ihn, weil es richtig ist, ihn zu besuchen. Wir sollen die Kranken besuchen. Come on. Wir sollen auch trauern mit den Trauernden. Aber da stehe ich am Krankenbett, da ist der Krebskranke, da ist der Arzt und der erklärt, wir haben alles gemacht, nichts mehr zu machen, bestellen Sie Ihr Haus. Dann sage ich, tu Buße. Jetzt denken die Christen, der soll seine Sünden bekennen. Wenn er welche gemacht hat, soll er das. Aber was ich sage ist, Leute, alle hier im Raum, die ihr diese Botschaft gehört habt, das ist irdisches Denken. Ich möchte, dass ihr höher denkt. Ich möchte, dass ihr Gott mit in die Gleichung nehmt. Und mein Gott ist ein Heiler. Wenn wir das nicht mal denken, haben wir sehr wenig Heilungen. Ich weiß auch nicht, warum nicht jeder geheilt wird. Missversteht mich nicht. Ich will ja mit euch in einen Weg reingehen, in eine Richtung gehen. Dass wir alle anfangen zu denken, das Reich Gottes ist inwendig in mir. Das ist nicht hier und ist nicht da, das beginnt da drin. Und alles, was da drin ist, wirkt sich nach außen aus. Das Reich Gottes kommt von innen nach außen. Seid ihr mit mir? So, das heißt, wenn ich das nicht mal denke, wenn der Patient das nicht denkt, wenn der Arzt das nicht denkt, dann ist das da zu Ende, die Story. Aber wenn ich sage, denk doch mal höher. Was sagt Gott über Krankheit? Wie hat Jesus das gemacht? Guck mal, Jesus hat das vorgemacht, wie es im Hause Gottes so läuft. Im Hause Gottes läuft das so. Im Alten Testament war das, wenn einer aussätzig war, dann musste der Aussätzige, Aussatz, Aussatz, unrein, unrein, und dann mussten die Menschen des Alten Testaments Abstand nehmen. Jetzt ist es Jesus. Jesus hat das Reich Gottes in sich. Da steht einer und sagt, unrein, unrein, was macht Jesus? Genau das Gegenteil. Der legt ihm die Hand auf, und die Reinheit in Christus geht auf den Kranken und der wird gesund. Sag doch mal eine Halleluja. Das ist total der Unterschied. Nur glauben wir das, denken wir das. Wenn wir das nicht mal denken, wie können wir das denn glauben? Wie können wir nicht, ohne Glauben geht das alles gar nicht. Und ich möchte euch herausfordern, Geschwister. Versucht doch mal dahin zu kommen, darüber nachzudenken, was bedeutet es, Sohn zu sein? Was bedeutet es, Tochter zu sein? Schmeiß dich mit meiner Schaufel gestern in der Sandkiste und schimpf, weil da irgend so ein Bruder wieder das Klopapier vergessen hat aufzuhängen. Oder, weißt du was? Oh, dann häng du es doch auf, meine Güte. Oder fange ich an und sage, ich will das Reich Gottes. Neubrandenburg, ich brauche mehr Heilung, mehr Rettung, mehr Befreiung. Amen. Wie macht Gott das? Vom Himmel simsalabim mit ein paar Engeln? Nein, er macht es durch dich. Durch mich. Ich predige mir selbst. Es ist ja noch nicht so, dass ich jeden, mit jedem bete und er wird gesund. Aber ich will das. Merkt ihr, wo ich hin möchte? Ich möchte euch nicht ärgern. Es hat was damit zu tun, dass ich sage, das Wort Gottes ist mächtig. Das hat das ganze Universum geschaffen. Ich soll mit Christus mitherrschen. Wie, wo beginnt das? Wenn ich mit keinem Kranken bete, habe ich auch keine Heilungen. Also wenn du mehr Heilungen in deinem Dienst willst, fang mal an, mit mehr Kranken zu beten. Gibt es irgendjemanden, der hier krank ist unter uns? Oh mein Gott, dann bete doch mal gleich für sie. Leg ihr mal einfach die Hände auf und während sie beide zuhört, kann Heilung durch dich fließen, weil das ist Leibfunktion. Ja, einfach, kannst einfach auflegen. Ich kann weiter predigen bei der Gelegenheit. Und nachher ist sie gesund. Oder zumindest wird es besser mit ihnen werden. Wenn wir Hände auflegen, wird es besser werden, steht geschrieben. Das ist doch das Normalste von der Welt. Oder? Es hat was mit dieser Offenbarung zu tun, wer wir in Christus sind und dass wir heranreifen und wachsen. Jetzt können natürlich Leute sich ausreden und sagen, naja, dass Jesus den Sturm gestillt hat, das war ja deshalb, weil er der Sohn Gottes war. Ja, ja, stimmt schon, aber wir sollen auch Söhne Gottes werden. Und ich sage euch mal was, es ist schon interessant, das zu beobachten, wenn du die Schrift mal genau studierst. Wenn Jesus spektakuläre Wunder, Heilungswunder insbesondere tat, dann redet er von sich selbst nicht anders als der Sohn des Menschen. Das heißt zu Deutsch, ich glaube immer, Jesus war immer Gott und immer Mensch, solange er auf der Erde war. Aber scheinbar hat er alle seine Göttlichkeit nach Philipper 2 tatsächlich abgelegt, als er als Mensch hier rumlief. Er hat seine Wunder nicht aus der Kraft als Gott getan, sondern er hat es aus der Kraft getan, die du und ich genauso als Menschen brauchen, nämlich Gott zu glauben, dass diese Kraft wirkt. Könnt ihr damit? Weil er hat alles niedergelegt, sagt Philippa. Das geht sogar so weit, dass er sagt, er ist total arm geworden, damit wir seinen Reichtum erlangen. Das heißt, Jesus, wenn er Wunder tat, tat er es als Sohn des Menschen, nicht als Gott. Weil sonst hätten wir ja eine Ausrede, sondern ja, Gott kann ja immer kann er machen, was er will. Gott ist nur mal allmächtig, Glory, aber ich brauche das nicht. Moment, wo ist es mit der Verantwortung? Wenn du wirklich Verantwortung über das Reich Gottes mit übernehmen willst, dann ist dir das nicht egal, was ich hier heute Morgen predige. Weil du sagst, okay, wenn die Menschen es brauchen, dass Rollstühle leer werden und abe Glieder nachwachsen und Blinde sehen können, wenn die das brauchen als Kennzeichen dafür, dass das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist, wie soll das geschehen? Soll Günther das alleine machen? Wie soll Günther in all die Gefängnisse gehen und in alle Krankenhäuser gehen? Nee, es geht nicht. Ihr müsst, das heißt, ihr dürft, ihr dürft, wo immer ihr seid, verkündigen, denkt höher, nehmt Gott mit in die Gleichung. Menschlich ist unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Habt ihr schon mal gelesen? So, das heißt, menschlich kann ich da nicht weiter. Ich weiß es nicht und ich bin auch ehrlich. Ich sage es dann auch, jetzt habe ich getan, was ich weiß, mehr habe ich nicht. Aber ich möchte, dass Gott rankommt. Und Gott selbst hat mich beauftragt von Anfang der Schöpfung, dass ich mitverantwortlich bin für alles, was hier auf dieser Erde passiert. Wow. Wie wachse ich da rein? Du, fang an mit deinen ersten Schritten. Sag einfach mal Ja dazu. Geschwister, ich habe so viele Leute, die das noch nie gehört haben, dass es unser Auftrag ist, als Söhne und Töchter, als Erben Gottes zu leben, als Miterben Christi. Wisst ihr, dass in Römer 8 geschrieben steht, dass die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden? Was steht da? Der Söhne Gottes, da steht nicht Kinder Gottes. Man könnte doch denken, Paulus schreibt, die ganze Schöpfung wartet auf das Offenbarwerden der Kinder Gottes. Nein, da steht Söhne. Ich habe so oft Christen, die haben mir erzählt, oh, als sie mein Leben Jesus gegeben haben, da haben die gesagt, wenn ich zu Jesus komme, dann bin ich frei. Und jetzt bin ich schon ein Jahr in der Gemeinde und ich rauche immer noch oder was es mir ist. Ich bin nicht frei. Und dann frage ich immer gerne zurück und sage, Entschuldigung, lebst du denn als Sohn? Ja, was soll die denn, die Frage?
Nein, das hat schon Zusammenhang, weil merkwürdigerweise steht nicht geschrieben, wen der Befreier frei macht, ist recht frei. Oder wen der Retter frei macht, ist recht frei. Könnte man doch sagen. Oder wen der Erlöser frei macht, der ist recht frei. Steht da aber nicht. Was steht da? Wen der Sohn frei macht. Und wenn du anfängst, als Sohn zu leben, dann kommst du in die Freiheit der Kinder Gottes. Ich kann das noch weiter drehen. Steht nicht irgendwo im Johannes, 1. Johannesbrief, dafür ist Batman erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören? Ach nee, es war Superman, ne? Oder? Dafür ist Superman erschienen, oder Jack Reacher, oder wie er heißt, Norris, Jack Norris. Dafür ist Jack Norris erschienen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Was steht da? Nein, der Sohn. Bing bong, muss es nicht irgendwann mal klingeln bei uns? Dann Billy Grahams Lieblingsvers, ist doch großartig. Nee, warte mal, ich muss noch einen vorher nehmen. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er uns ein Komitee schickte, um uns zu erlösen. Also hat Gott die Welt geliebt, um uns Kirchen zu schicken, um uns zu erlösen. Was hat er geschickt? Den Sohn. Geschwister, wir lesen darüber. Wir sehen es gar nicht. Und erst wenn du so Stück für Stück dich ranarbeitest an die Thematik, siehst du plötzlich, das kann auch nicht Zufall sein. Wir hatten letztes Jahr, nee, vorletztes war das schon, im August, eine Veranstaltung mit Volker Kauder bei uns in der Staatskanzlei für Religionsfreiheit und Christenverfolgung. Ich habe so einen Verein gegründet, mit dem ich so öffentliche Veranstaltungen mache. Und damals war er noch Fraktionsvorsitzender und er ist auch befreundet mit meinem Ministerpräsidenten. Und der MP hat die Staatskanzlei rausgerückt, also hatten wir eine tolle Veranstaltung. Über 100 Leute da, gebildete Leute, und Kauder hat einen astreinen Vortrag gehalten, was für eine Errungenschaft es ist, in Deutschland Religionsfreiheit zu haben. Man muss eben jedem zubilligen, dass er seinen Gott halt für den Gott hält. Und das muss man halt dann erlauben und politisch alles korrekt. Und dann war der Vortrag fertig und da waren ein paar Christen im Saal, denen hat das nicht so gepasst. Und dann haben die so ein bisschen nachgehakt, was ich auch sehr gut fand eigentlich, weil ich mich hat das auch so ganz bisschen, also Kauder, dafür habe ich ihn nicht eingeladen. So, ne, so. Und dann fragte eben ein Christ, Herr Kauder, wenn man Sie so reden hört, dann klingt das ja so, als wenn Sie sagen würden, dass alle Götter dieselben Götter sind und alle eben zu dem richtigen Gott beten. Und dann sagt Kauder politisch korrekt, ja, das müssen wir so stehen lassen. Dann macht er eine Pause und dann sagt er, allerdings, wenn Sie zu dem Gott beten, der sich Vater nennt, da gibt es nur einen Weg und der heißt Jesus Christus. Da stehst du da und denkst das durch und plötzlich liest du den Vers anders. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum, da steht nicht Gott. Geschwister, es gibt hunderte von Wegen zu hunderten Göttern, die meinen Götter zu sein. Wir wissen, dass es Dämonen sind. Aber in unserem Staat müssen wir neutral sein. Solange das Grundgesetz eingehalten wird, können wir denen nicht an die Farbe. Also wenn die Leute umbringen oder so, dann gilt das Gesetz natürlich. Aber wenn einer hin will zu dem Gott, der Schöpfer ist, der uns in seinem Ebenbild schafft, da gibt es nur einen einzigen Weg, dass du wirst wie der Sohn. Ebenbildlichkeit. Verwoben sein. Verstehst du? Anfangen zu denken, wie man denkt im Hause Gottes. Was sind die Gepflogenheiten des Hauses Gottes, wenn Krankheit da ist? Hauen wir in den Sack und klagen? Oder fangen wir an zu beten? Was sind die Gepflogenheiten des Reiches Gottes, wenn da jemand sitzt, der arm ist? Gehen wir an dem vorbei und sagst du ihm mal zu, dass du Sozialhilfe kriegst? Oder helfen wir dem? Was sind die Gepflogenheiten, wenn einer blind ist? Und so fort, und so fort, und so fort. Was sind die Gepflogenheiten, wenn wir wissen, unsere Brüder und Schwestern sind in Verfolgung und im Gefängnis? Was machen wir denn dann? Sagen wir, na ja, selbst schuld. Versteht ihr, was ich sagen will? Das Reich Gottes ist in der Lage, darüber zu kommen, darüber zu regieren, Verantwortung zu übernehmen. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das begreifen. Die Jünger haben öfter zugegeben, dass sie Jesus nicht verstanden haben, wenn er in Gleichnissen geredet hat. Und dann heißt es, dass Jesus sie zur Seite nahm und ihnen das extra erklärte. Und Halleluja, wir haben oft die Erklärung von Jesus dann gekriegt. Und da gibt es eine Stelle, die müsste uns Christen wirklich, wirklich, wirklich wachrütteln. Weil da sagt Jesus was und die Jünger sagen, jetzt verstehen wir dich. Das ist ja phänomenal. Nachdem sie Wochen und Monate nichts verstanden haben, sagen sie plötzlich, jetzt verstehen wir dich. Was ist das für eine Stelle? Die steht in Johannes 16. Ich lese euch das mal vor. Also Jesus sagt was und die Jünger verstehen es. Wisst ihr, was Jesus in Johannes 16, Vers 27 sagt? Denn der Vater selbst hat euch lieb. Big deal. Das steht doch schon im Alten Testament, dass Gott uns liebt. Jesus hat das x-mal gesagt. Aber bei den Jüngern ging es da rein und da raus. Wer von euch hat kleine Kinder erzogen? Habt ihr schon mal mitgekriegt, dass die sehr selektiv hören? Also wenn das heißt, hier gibt es ein Eis, das hören die genau. Wenn das heißt, wer räumt das Zimmer auf, ist irgendwie Verstopfung im... Wer weiß, wovon ich rede? Kann es sein, Geschwister, dass die Jünger 3 Jahre brauchten, bis das, was Jesus immer gesagt hat, bei ihnen landet und plötzlich sehen sie es? Jesus geht in diesem Text so weit, dass er sagt, ihr braucht in Zukunft fast nicht mehr, in meinem Namen zu beten, weil der Vater selbst hat euch so lieb, weil ihr glaubt, dass ich gekommen bin vom Vater, dass ihr selbst zum Chef durch könnt. Ihr könnt beten und der Vater will euch hören. So eine Verwobenheit, nehme ich mal das Bild, mit Gott wünscht er sich. Ich renne nicht los und mache, was ich will. Ich experimentiere nicht mit der Kraft Gottes rum. Habt ihr mal gesehen, wenn Petrus nachher Kranke heilt, Tote auferweckt und so fort, dass er vorher betet und dann weckt er die Toten auf? Das heißt, er holt sich die Info von Papa und sagt, Vater, was ist hier dran? Was ist dein Werk, was du hier vorbereitet hast, dass ich darin wandeln soll? Und als er hört von Vater, ich will den Aeneas von den Toten auferwecken, oder die Tabea, dann geht er dahin und tut nur das, was er Vater tun sieht. So wie Jesus. Geschwister, das alles zu hören, kannst du mir bitte mal eine Bibelstelle anwerfen? Nimm mal Hebräer 1, Vers 1. Ich habe euch letztes Mal, als ich hier war, schon erzählt, ich liebe es, die Passion-Bibel zu lesen. Die gibt es nicht auf Deutsch, also übersetze ich die. Die Passion-Bibel macht alle möglichen Anmerkungen, die man überhaupt nur sich denken kann, was man aus Aramäisch und Griechisch und Hebräisch und was ich rausholen kann. Und der Hebräer 1, Vers 1, können wir den mal anschmeißen? Der ist für mich schon immer ein kosmischer Vers gewesen, weil der beschreibt mir, 1. Mose ist auch gut, der beschreibt mir nämlich, das ist ein apologetischer Vers, wenn ich mit Leuten auf der Straße rede und die sagen, ja, der Gott im Alten Testament, das war ja so ein wüster Gott und Jesus war ganz anders, das sind gar nicht dieselben. Dann sage ich, ja, Moment, hier steht geschrieben, dass Gott in vielfacher Weise geredet hat, ehemals zu den Vätern. Das heißt, früher war die Offenbarung Gottes vielleicht so groß. Und durch die Propheten und so fort wird die Offenbarung immer größer. Die größte Offenbarung Gottes, die wir überhaupt als Menschheit haben, ist Jesus Christus. Kann ich mal ein Amen hören? Jesus ist Trumpf. Jesus ist beste Theologie. Alles, was Jesus dachte, was er tat, was er sagte, das ist unser Maßstab.
Amen.
Seid ihr mit mir? Das ist wichtig. Das steht da. Nehmen wir den zweiten dazu. Elberfelder, ist gut. Soll ich euch diesen Vers mal aus der Passion-Bibel übersetzen? Wo all die Möglichkeiten mit drinne sind, was da drinne steht. Und aber hört mal richtig genau hin, ich lese mal vor. In der ganzen Geschichte hat Gott zu jeder Zeit in allen Formen und zu jedem Preis geredet, aber alles nur schichtweise, wie Puzzleteile, die sich zusammenfügen. Zu uns, die wir jetzt in den letzten Tagen leben, spricht Gott ganz offen und offensichtlich zu uns durch die Sprache eines Sohnes. Sohn ist die Sprache Gottes. Das ist die Sprache, die er jetzt benutzt, um zu uns zu sprechen. Wenn euch das eingeht, seid nicht böse, ist vielleicht ein bisschen hart, aber ich sage euch, wenn ihr das nicht versteht, versteht ihr die Hälfte des Neuen Testaments nicht. Aber wenn das rankommt, Gott sagt, dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Damit meint er nicht nur, was bei Jesus aus dem Mund gekommen ist, sondern da meinte er einen Lebensstil. Da meinte er ein Vorbild. Wie ging Jesus um mit den Situationen? Und das ist das Reich Gottes. Und dann kommen selbstverständlich Leute und sagen, Jesus, wir wollen dir nachfolgen, wir möchten in deine Familie, wir möchten in die Gemeinde, wir möchten geschult werden, wir sitzen hier nicht nur sonntags die Stühle warm, sondern wir möchten in die Jüngerschaft, wir möchten erwachsen werden, wir möchten reif werden, wir möchten lernen, wie man Verantwortung übernimmt für sein eigenes Leben, für das meiner Familie, für das meiner Nachbarn, für meinen Ort, für meinen Hauskreis, für meinen Arbeitsplatz, für meine Dacia, was immer. Hallo? Rede ich hier zu irgendjemandem? Ich schließe noch mit einer Geschichte. Ich denke, ihr habt jetzt genug Stoff. Ich habe ungefähr die Hälfte von meinem Stoff gepredigt. Aber ich muss mal Schluss machen, denke ich. Vorletztes Jahr bin ich bei der Berliner Begegnung. Einmal im Jahr macht der Bundestag sein Gebetsfrühstück auf. Und dann können Normalos wie ich dahin kommen, wenn man denn eingeladen ist. Und das beginnt donnerstags immer, indem wir im Reichstag sind und da kommen Politiker aus der ganzen Welt zusammen. Ich bin da schon viele, viele Jahre jetzt dabei. Und vor 2 Jahren, könnt ihr euch erinnern, war der Juni, wo das immer stattfindet, bullenheiß. Und ich gehe da im schicken Anzug vor den Reichstag und da stehen diese Sicherheitsbuden. Da musst du wie beim Flughafen so durch Sicherheit durch, weil die mögen keine Bomben im Reichstag. Und erstaunlich, ne? Und da stehst du also davor und musst, egal ob du Präsident oder Bettler bist, du musst da durch, sonst kommst du da nicht rein. Jetzt haben wir alle eine offizielle Einladung und wir stehen da in der Bullenhitze vor diesem Buden. 16 Uhr nachmittags. Puh, mir läuft das Wasser nur so runter. Da sehe ich, da steht der Präsident von Albanien, den habe ich auch mal kennengelernt. Da steht ein Minister aus Kongo. Da steht das und da stehen also bestimmt 250 Leute. Und die machen die Bude nicht auf. Und ich denke, naja, ich bin Deutscher, ich schwitze mich zwar auch voll, aber nicht so schlimm, aber internationale Gäste, nichts zu trinken, nothing. Kein Schatten, das geht überhaupt nicht. Also drängle ich mich da durch, obwohl ich keine Verantwortung habe. Aber ich fühlte mich mitverantwortlich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Gefühl. Und drängle mich da hoch an die Security, an die Sicherheitsleute daran. Und da stehen auch ein paar von den Veranstaltern und ich sage, sag mal, Leute, das könnt ihr doch nicht bringen, wir müssen rein. Wir müssen aus der Sonne raus. Ja, geht nicht. Ich sage, wieso geht nicht? Alle Fraktionsziele sind voll. Ich sage, warum sind die Fraktionsziele voll? Ja, unsere Regierung fliegt uns gerade um die Ohren. Könnt ihr euch erinnern? Seehofer probt den Aufstand gegen Merkel. So. Plötzlich, ich meine, wer war schon mal im Reichstag bei euch? Wer da war, dieses Riesengebäude, diese Säulen, das sieht schon imposant aus, die Kuppel. Das ist schon ein imposantes Gebäude, muss man schon sagen. Und wenn du davor stehst, dann dem deutschen Volke, da denkst du auch schon, wow. Plötzlich wird mir inne, dieses ganze Gebäude ist eine Farce. Die Regierung hat schon Monate gebraucht, um sich überhaupt zu finden, wenn ihr euch erinnern mögt. In der Zeit gab es Mordsstress in der ganzen Republik wegen der Asylsachen. Und plötzlich sprang mich dieser Gedanke an, mein Gott, wenn jetzt diese Regierung nach ein paar Monaten wieder auseinanderfliegt, was wird dann sein? Und im Gegensatz zu Herrn Lindner habe ich plötzlich gedacht, lieber eine schlechte Regierung als gar keine Regierung. Also, das sage ich normalerweise nicht, aber in dem Moment. Weil wenn in dem Zustand, in dem Deutschland jetzt ist, keine vernünftige Regierung da wäre, dann fliegt uns das Ganze um die Ohren. Und die haben sich dann ja geeinigt und wir sind dann eine Stunde später reingekommen und dann kamen die Kauder und wie sie alle hießen, kamen dann rein und die haben Kontenance bewahrt. Also ich habe das gestaunt, wie die Politiker sowas wegstecken können und dann ganz normal mit einem reden können. Oh, ich würde ja explodieren, wenn es heißt hier irgendwie, die haben sich richtig unter Flicken gehabt. Die wollten die Koalition wie auseinandergeflogen. Ihr wisst das. Ich bin nach Hause gefahren mit diesem Eindruck, dass ich gefragt habe, mein Gott, was ist deine Antwort auf das Chaos dieser Welt? Weil mir plötzlich klar war, wenn da Idioten rankommen, wenn da wieder ein Hitler oder ein Goebbels oder wie sie alle heißen, wieder so ein Verführer, die dieses Vakuum ausnutzt und uns, rat mal, wer zuerst dran ist. Ich denke, die Christen und die Juden, ne? Und das sehen wir jetzt ja. So, jetzt pass mal auf. Diese Frage, sage ich nochmal, die Frage war, Herr, was ist deine Antwort auf das Chaos dieser Welt? Ich komme nach Hause Und der Herr leitet mich zu Matthäus 13. Ich lese euch das mal vor. Jesus sagt ein Gleichnis in Matthäus 13, das verstehen die Jünger nicht. Er nimmt sie zur Seite und legt ihnen das Gleichnis aus. Ich lese jetzt nur die Auslegung wegen der Zeit. Aber es lohnt sich mal zu lesen, das Ganze. Denkt dran, die Frage war, Herr, was ist deine Antwort auf das Chaos dieser Welt? Und das steht in Matthäus 13, Vers 37. Jesus aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen, Jesus selbst. Der Acker aber ist die Welt, um die geht's. Der gute Same aber sind die Söhne des Reiches. Da steht das wörtlich. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung der Zeitalter. Die Schnitte aber sind die Engel. Geschwister, plötzlich ging der ganze Bogen zu. Söhne. Jesus möchte Söhne in seiner Hand haben. Für mich geht da Epheser 4. Epheser 4 steht am Anfang geschrieben, der hinabgestiegen ist, der hinaufgestiegen ist, er hat den Menschen Gaben gegeben. Er hat gesetzt Apostel, Propheten, Hirten, Evangelisten zur Zurüstung der Heiligen zum Dienst. Und lalala. Jesus hat Gaben in seiner Hand, Söhne. Und diese Söhne möchte er gerne aussehen. Das ist seine Antwort auf das Chaos dieser Welt. Keine Babys, keine Pappnasen, keine egoistisch streitenden Christen, die nur fleischlich sind, sondern Söhne. Söhne, die gesagt haben, Papa, wenn es sein muss, so wie Paulus das gesagt hat, wenn es sein muss, lass mich auch so ein Weizenkorn sein. Wenn es sein muss, lass mich in die Erde fallen und sterben. Aber eins wünsche ich mir, ich möchte Frucht bringen. Ich möchte Frucht bringen. Ich möchte wirklich sein wie Jesus. Er ist der Erstgeborene von vielen Söhnen. Das kannst du nicht von jetzt auf gleich, Schwester, Bruder. Das muss in dir wachsen. Das geschieht durch Offenbarung. Aber wenn du dir das eigentlich, wenn du spürst in deinem Herzen, Gott pocht bei dir, er klopft da gerade was an. Wer von euch nach dieser Predigt würde sagen, Vater, bitte, mach mich zu einer Tochter, mach mich zu einem Sohn, dann steh doch bitte mal auf. Halleluja. Heiliger Geist, jetzt brauche ich dich. Das kann ich gar nicht alleine. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt kommst und dass du hier diesen Raum durchflutest. Du kennst unsere Herzen, du kennst unsere Ängstlichkeiten und unsere Hoffnungen. Und du weißt, dass wir dich brauchen, der du in uns rufst. Abba, Vater. Schaut mal, wir rufen immer erst Abba, das ist Papi. Aber wenn du erwachsen wirst, irgendwann sagst du nicht mehr Papi zu deinem Vater. Wenn du 30 Jahre alt bist, sagst du zu deinem Vater, Vater. Abba ist zuerst, aber dann Vater. Ich habe Verantwortung. Da, wo du bist, rede doch mal jetzt mit deinem Erlöser, mit deinem Herrn, in deinen Worten. Und dann wende dich mal deinem Nachbarn oder wen du hier kennst zu und ich bitte die Leiterschaft zu gucken, dass keiner hier alleine steht. Und dann betet füreinander und segnet einander. Bitte nehmt Verantwortung. Macht mal diesen Schritt. Vielleicht hast du noch nie für irgendjemanden gebetet. Vielleicht scheust du dich, jemand anderen dich zuzuwenden. Aber hier ist ein erster Schritt. Du kannst es wagen. Wenn ihr Englisch könnt, kommt mit den Englischen zusammen. Wenn ihr Arabisch sprecht, kommt mit den Arabern. Wenn ihr Kurdisch sprecht, wenn ihr Russisch sprecht, kommt mit den Russischen zusammen. Betet füreinander. Segnet einander. Komm, Geschwister, mach das mal. Bete in deinen Worten und dann geh auf jemanden zu. Nimm mal einen Schritt. Danke, wenn ihr als Leiter guckt. Ich kenne euch ja nicht alle, dass keiner alleine steht, dass jeder einen Gebetspartner hat.